Liebe Zuhörer unseres Radios, im Rundbrief, der Sie vielleicht schon erreicht hat, habe ich mitgeteilt, dass wir Radio Meriam, ein Radio in arabischer Sprache, befördern wollen, in dem Sinn, dass wir Flyer austeilen oder gedruckt haben, die ausgeteilt werden können, dass eine App zum Herunterladen auf unserer Homepage sein wird, dass wir über dieses Radio informieren wollen. Das können Sie, am kommenden Dienstag wird diese App dann herunterladbar sein, wir werden es am Montag draufstellen und Sie können jetzt schon Ihre Bestellungen abgeben. Der Druck wird noch ein paar Tage brauchen, aber ich hoffe, dass wir dann bald diese Flyer haben. Aber Sie können jetzt schon, wenn Sie da wissen, dass Sie in einem bestimmten Gebiet, in einem Lager, wo Flüchtlinge sind, Aufenthaltsort, diese verteilen wollen, können Sie es jetzt schon bei uns beordern. In dem Bestseller Deine Kirche ist ja wohl das letzte von Ulrich Filler, geht der auf die Punkte ein, die bei der katholischen Kirche immer wieder unter der Bibel kritisiert werden. Einer ist die Hölle. Da hat er sicher recht, dass das kein Predigtthema ist, das sonderlich gern aufgegriffen wird. Das war in frühen Jahrzehnten anders, aber mittlerweile ist das ins ganz andere Extrem umgeschlagen. Er schreibt, auch wenn die Hölle heute nicht mehr die Hitliste der Predigtthemen anführt, so ist doch die Botschaft der Kirche in diesem Punkt immer gleich geblieben. Es erscheint auf den ersten Blick paradox, aber die Tatsache, dass es eine Hölle gibt, ist eine Folge der Liebe Gottes. Es liegt ja die besondere Würde des Menschen gerade darin, dass er als Ebenbild Gottes geschaffen worden ist. Gott hat den Menschen aus Liebe geschaffen. Er liebt den Menschen und will vom Menschen wiedergeliebt werden. Die Größe des Menschen besteht darin, dass er, anders als das Tier, fähig ist zur Liebe. Und der Mensch kann nur deshalb überhaupt lieben, weil er zuerst von Gott geliebt worden ist. Es ist die Berufung des Menschen, die Liebe Gottes zu erkennen und zu erwidern. Liebe setzt aber Freiheit voraus. Ich kann einen anderen Menschen zu so ziemlich allem zwingen, aber nicht dazu, mich zu lieben. Liebe kann nur in Freiheit geschenkt werden. Und das macht das Geheimnis und die Größe Gottes aus, dass er dem Menschen diese Freiheit schenkt, die Freiheit zu lieben. Freiheit bedeutet aber auch, dass der Mensch die traurige Möglichkeit hat, sich gegen Gott und damit gegen die Liebe, denn Gott ist die Liebe, zu entscheiden. Gott will das Heil des Menschen, aber er zwingt ihn nicht dazu. Er will, dass wir uns frei für ihn entscheiden. Wenn sich ein Mensch im Bewusstsein dessen, dass Gott ihn liebt und von ihm wieder geliebt werden will, gegen Gott und seine Liebe entscheidet und diese Entscheidung vor seinem Tod nicht auch nur ansatzweise zurücknimmt, dann nimmt Gott diese Entscheidung des Menschen ernst. Entscheiden können wir uns nur zu Lebzeiten. Unser Leben ist die Zeit der Entscheidung. Mit dem Tod ist die Entscheidung gefallen, sie kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die Entscheidung in der Zeit unseres Lebens hat Folgen für die Ewigkeit. Mein Dogmatikprofessor Ziegenhaus pflegt in den Vorlesungen immer zu sagen, wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Also es gibt einmal einen Punkt der Endgültigkeit, wenn der Mensch von dieser Erde geht und dann entscheidet es, wie er innerlich aufgestellt ist, ob er sich ganz und gar Gott und der Nächstenliebe verweigert hat oder ob er zumindest ansatzweise, wie Ulrich Filler es hier nennt, dafür offen war. Und das entscheidet über alles. Wer sich gegen Gott entschieden und die Liebe und das Heil abgelehnt hat, wird auch in der Ewigkeit von Gott getrennt sein. Er hat sein ewiges Heil verwirkt. Wir sagen, er kommt in die Hölle. Es ist also nicht so, dass uns im Jenseits von Gott eine Strafe zudiktiert wird, Himmel oder Hölle, gerettet oder verloren, sondern wir selbst sind es, die in unserem Leben und durch unser Leben unsere Entscheidung treffen, die dann von Gott ernst genommen wird. Und deshalb sagen auch nicht wenige Theologen, dass nicht Gott verdammt, sondern der Mensch. Er verdammt sich selber, er bereitet sich selber sein Urteil. Er ist seines Glücks oder seines Unglücks Schmied. Er muss selber sein Heil wirken, indem er mit der Gnade Gottes mitwirkt. Natürlich ist das heute nicht mehr populär und jeder Missbrauch macht eine Sache verdächtig. Wenn man früher die Predigt von der Hölle als Universalheilmittel eingesetzt hat, sozusagen, als Universalkeule, wenn gar nichts mehr genutzt hat, um die Leute bei Stange zu halten, dann hat man halt mit der Hölle gedroht, ist das verdächtig geworden. Und Dinge, die einmal überzogen worden sind, die meidet man in der Regel. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir das Kind mit dem Bad ausschütten und das alles nur in den Bereich des Märchens verweisen. Jemand hat einmal gesagt, wie soll denn das sein, wenn etwa ein Angehöriger von mir in der Hölle ist und ich selber bin im Himmel, wie kann ich denn da glücklich sein? Das sind schon schwere Fragen. Da kann man auch nicht gleich so von vornherein eine Antwort geben. Ausgerechnet bei dem, der jetzt ja wirklich keine großen intellektuellen Gaben gehabt hat, kein Thomas von Aquin war, bei dem heiligen Pfarrer von Ars, habe ich die Antwort gefunden. Er war ja auch immer in diesen, möchte ich sagen, Wirklichkeiten der Endzeit, Tod, Himmel, Hölle, Fegfeuer, ganz tief hineingenommen. Er hat große Schauungen auch gehabt, ob jemand verloren war, ob er im Reinigungsort war. Und er hat das so gesagt, wenn jemand in diesem Zustand der Verhärtung zu Gott kommt, ist er einer ausgepressten Rosine vergleichbar. Es ist nicht mehr ein Quäntchen Saft darin. Und er hat das verglichen mit der Liebe. Also völlig ausgepresst, also ein Mensch, der gar nicht mehr lieben will und auch keine Vergebung von Gott mehr annimmt. Und deshalb wird er auch, so verrückt das klingt, in alle Ewigkeit nicht mehr um Verzeihung bitten, weil er diese Fähigkeit zur Liebe vertan hat. Er hat sie nicht mehr. Genauso wie die ausgepresste Rosine keinen Saft mehr in sich hat. Dieses Bild hat mir viel weitergeholfen, denn wir suchen ja irgendwie denkerisch das auch irgendwie zu erfassen, was da für ein Zustand ist oder wie das sein wird. Und deshalb wird auch keiner der Verdammten, und da gibt es ja viele Äußerungen auch bei Heiligen und Mystikern, die mit dem Tod, mit dem Teufel und auch abgefallenen Seelen zu tun hatten, um Vergebung bitten. Einen weiteren Punkt möchte ich noch beginnen, die Ökumene. Ob katholisch oder evangelisch, wir haben doch denselben Glauben. Das hört man ja heute sehr oft. Ulrich Filler schreibt, alle christlichen Konfessionen haben in den Glaubensbekenntnissen der Apostel und der großen Konzilien von Nicäa und Konstantinopel 325 und 381 eine gemeinsame Grundlage. Alle Christen glauben an denselben Gott, können gemeinsam beten. Sind die Unterschiede zwischen Katholiken und Protestanten also wirklich so ausschlaggebend, dass sie die umfassende kirchliche Einheit verhindern? Die Unterschiede zwischen katholischer und evangelischer Kirche und Lehre sind zahlreich. Sie bestehen vor allem in der Frage nach dem Wesen und der Struktur der Kirche und ihren Ämtern, in der Frage nach dem Wesen der Liturgie und der Heiligen Messe, in der Frage nach den Sakramenten und in der Frage der Marien- und Heiligenverehrung. Alle diese Unterschiede haben eine gemeinsame Wurzel in der Rechtfertigungslehre, die sich mit der Frage beschäftigt, wie der Mensch von Gott gerechtfertigt, das heißt von seiner Schuld erlöst wird. Sie bildet das zentrale Thema der Reformation und ist bis heute für den Protestantismus aktuell. Er zitiert einen evangelischen Katechismus. Evangelische Theologie bedeutet, die Botschaft von der Rechtfertigung auf die gesamte Glaubenslehre zu beziehen und sie in allen Situationen fruchtbar zu machen. Sie ist der Artikel, mit dem die Kirche steht und fällt. Auch wenn die gemeinsame Erklärung von Rechtfertigungslehre, die am 31.10.1999 von Vertretern der katholischen und des lutherischen Weltbunds in Augsburg unterzeichnet wurde, einen wichtigen Schritt im ökumenischen Dialog bedeutet und ein gemeinsames Verständnis unserer Rechtfertigung und einen Konsens in Grundwahrheiten festhalten kann, bleiben doch entscheidende Differenzen bestehen. Sie zeigen sich vor allem in den Konsequenzen der protestantischen Rechtfertigungslehre für das Verständnis der Kirche, ihrer Sakramente und ihrer Sicht des Priestertums. Das wird Ulrich Filler jetzt dann noch weiter ausführen und das werde ich Ihnen am kommenden Dienstag zur Kenntnis bringen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich ansprechen haben lassen, in der Osterzeit uns finanziell zumindest jetzt direkt nach Ostern zu unterstützen. Vergelt's Gott auch für jede Gabe, die Sie uns weiterhin geben. Es segne, heile und behüte Sie, der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.